Die Prager Nationalgalerie besitzt eine umfangreiche Sammlung holländischer Kunst, die weltweit geschätzt wird. 5 Jahre lang wurde diese Sammlung restauriert und katalogisiert, um sie nun der Öffentlichkeit in vollem Glanz vorzustellen. Unter dem Titel Rembrandt und Co. wurde am vergangenen Mittwoch im Palais Sternberg eine Ausstellung eröffnet, in der mehr als 130 Gemälde und 80 Radierungen holländischer Meister zu sehen sind. Martina Schneibergowa hat kurz vor der Vernissage mit der Kuratorin der Ausstellung, Anja Szewczyk, gesprochen.
Spaziergang durch Prag.
Frau Szewczyk, wie entstand überhaupt die Idee, eine solche Ausstellung mit Rembrandt im Mittelpunkt, aber nicht nur von Rembrandts Werken zusammenzustellen?
Als wir vor 5 Jahren damit begonnen haben, den Gesamtbestand holländischer Malerei in den Sammlungen der Nationalgalerie zu analysieren, mit dem Ziel, einen Bestandskatalog zusammenzustellen, bekamen wir sofort die Idee, dass eigentlich die Schätze hier so kostbar, so wertvoll, so interessant sind, dass es schade wäre, wenn die ganzen Bilder in einem Buchdeckel verbleiben. Und wir haben frühzeitig damit begonnen, die Ausstellung vorzubereiten, um der Öffentlichkeit auch den ästhetischen Reiz dieser Schätze vorzuführen.
Wie kann man sich das erklären, dass damals im 17. Jahrhundert so viele Gemälde in Holland entstanden sind und dass da so viele Hunderte von Malern tätig waren?
Es ist in der Tat eine der großen Überraschungen, wenn wir auf die nördlichen Niederlande zu Beginn des 17. Jahrhunderts schauen. Die nördlichen Provinzen haben sich losgesagt von den spanisch regierten Niederlanden. Es war eigentlich in Europa eine Zeit der Kriege, eine Zeit der wirtschaftlichen Rezession. Aber die junge holländische Republik fand einen wunderbaren Nischenplatz. Viele Innovationen, die erste Weltbörse zum Beispiel wurde in Amsterdam gegründet. Die erste Aktiengesellschaft geht auf die Holländer zurück, nämlich die Ostindische Kompanie. Viele Mechanismen wurden entwickelt mit großer Kreativität und Effizienz, die dazu führten, dass nach wenigen Jahren Amsterdam zum größten Zentrum nicht nur der Wirtschaft, aber auch der Kultur in Europa wurde. Und wir müssen eigentlich den Holländern dankbar sein, dass sie einen Großteil ihrer erwirtschafteten Gelder in Kunst investiert haben. Wir wissen, dass ungefähr 600 bis 700 Maler tätig waren in der ganzen Republik, die jährlich zahllose Bilder schufen und natürlich auch unter die Leute brachten. Es gibt Reiseberichte, die sie mit Erstaunen feststellen, dass auch in einer Bäckerei, in einer Schusterwerkstatt Ölgemälde hängen, was in Vorzeiten eigentlich ein Privileg der reichen Schichten waren. Also all das erklärt diesen Boom. Ein bisschen, aber die Überraschung und das Wunder bleibt. Und dass so viele Bilder gerade in Prag erhalten geblieben sind, verdankt sich eben dem Reiz der Bilder, der Erzählreichtum, der Farbreichtum, die wunderbaren ästhetischen Momente, die man vor ihnen erlebt und die frühzeitig auch die böhmischen Sammler fasziniert hat und eine Kontinuität in der Sammlungstätigkeit ergeben hat, die wir heute noch genießen dürfen.
Die Prager Sammlung, also die Sammlung der Nationalgalerie, gehört also wirklich zu den besten oder am höchsten geschätzten.
Es ist von der Anzahl und von der Zusammensetzung sicherlich eine der renommiertesten Sammlungen in Europa. Ich denke, dass auch jetzt die Veröffentlichung des Bestandskataloges sicherlich die Sammlung noch weiter bekannt macht. Denn wie gesagt, viele Bilder waren bislang überhaupt nicht publiziert, waren auch unter unseren Kollegen, den Spezialisten, nicht bekannt. Und ich hoffe sehr, dass durch diesen Katalog nicht nur unter dem tschechischen, aber hoffentlich auch unter dem tschechischen Publikum der Stolz auf diese Sammlung geweckt wird.
Die Werke von der Nationalgalerie stellen also den Kern der Ausstellung, aber man kann hier nicht nur diese Werke bewundern. Mit wem arbeiteten Sie zusammen bei den Vorbereitungen?
Selbstverständlich, der größte Teil, das haben Sie richtig gesagt, setzt sich aus den Werken der Sammlung zusammen, die es auch einfach verdient haben, endlich mal gezeigt zu werden. Viele Bilder sind natürlich im Depot, was nicht heißt, dass sie keine Qualität haben. Ein Depot ist eigentlich eine verschlossene Schatzkammer, die heute dank der Ausstellung und dem ganzen zweiten Stockwerk, das hier den Holländern nun gewidmet ist, endlich an die Öffentlichkeit tritt. Aber was uns eben auch im Verlauf der Forschung fasziniert hat, sind die Beziehungen, die Bilder aus Prag zu Bildern aus anderen Sammlungen haben. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass viele Institutionen genauso fasziniert waren von der Konzeption, hier Bilder zusammenzuführen, die ursprünglich einmal in der Werkstatt des Künstlers gemeinsam vorlagen und durch die verschiedenen Sammlungstätigkeiten getrennt wurden. Wir vereinigen hier wieder nach Jahrhunderten eine Familie, ein Vater mit Tochter aus Prag, mit der Mutter und dem Sohn, das heute in Budapest ist. Wir bringen zusammen zwei Genremalereien von Nicolas Vercolje, ein Jäger, der um ein junges Mädchen wirbt, aus Berlin. Und hier in Prag ist das Gemälde eines jungen Rosenkavaliers, was der Künstler ursprünglich als Gegenstücke konzipiert hat. Und solche Begegnungen finden hier statt. Und ich hoffe, dass Sie auch mit den Betrachtern und Besuchern in einen Dialog treten.
Kommen wir noch auf den bekanntesten Maler zurück, also Rembrandt. Wie ist er hier vertreten?
Ja, also wir haben einen eigenen Saal. Rembrandt, der Stadt Amsterdam, in der er tätig war, auf dem Höhepunkt seiner Karriere und auch seinen Konkurrenten gewidmet. Rembrandt selbst ist hier, wie gesagt, durch zwei originale Werke im Öl vertreten. Im grafischen Kabinett finden wir weitere Radierungen von ihm, denn er war auch ein sehr innovativer und qualitätvoller Grafiker. Aber was interessant ist, wir finden hier zum Beispiel auch zwei Bilder, die Rembrandts Signatur tragen. Das eine Bild hat eine authentische Signatur. Wir wissen aber heute, dass es nicht von Rembrandt selbst gemalt wurde, sondern von einem seiner Schüler, Willem Troost. Aber wie gesagt, die Signatur ist authentisch und wir wissen somit, dass dies ein Bild war, das Rembrandt in seiner Werkstatt als so gut erachtet hat, dass er es unter seinem Namen, unter seiner Handelsmarke Rembrandt verkauft hat. Das ist auch archivalisch belegt, dass Rembrandt sehr viel Geld mit den Arbeiten seiner Schüler verdient hat. Wir können uns das so vorstellen wie heute, wenn ein Modedesigner ein Atelier hat und andere arbeiten für ihn. Das war insofern gängige Praxis, aber Rembrandt war darin natürlich sehr erfolgreich. Das zweite Bild, das ich erwähnt habe, trägt eine Rembrandt-Signatur, die aber nun gefälscht ist. Und es ist das Werk von seinem letzten Schüler, Arte Gelder, Vertumnus und Pomona, das wirklich einmal später in Fälschungsabsicht, denn natürlich ein originaler Rembrandt hatte höhere Preise, mit dieser gefälschten Unterschrift versehen würde. Nichtsdestotrotz, das Bild stammt von seinem treuesten Schüler und zeigt in vielen Dingen die Züge von Rembrandts Stil und Rembrandts Auffassung. Weitere Werke sind eine Arbeit seines Lehrers, Pieter Lastmann, die den Ausgangspunkt von Rembrandts Kunst in gewisser Weise zeigt, und weitere Werke seiner Schüler, eine besondere Paarung stellt die Darstellung von Rembrandt selbst als Hirte, als Gegenstück zu dem Bild von Saskia, seiner Frau, als Hirtin dar. Diese Bilder kommen aus Amsterdam und Braunschweig und werden hier zusammengeführt. Sie stammen von einem der berühmtesten Schüler Rembrandts, Robert Flink, der später auch die Werkstatt übernahm.
Bis wann sind diese Einflüsse von Rembrandt und diese Kreise zu finden noch in der holländischen Kunst? Geht das noch bis in das, sagen wir, 18. Jahrhundert hin?
Ich denke, man kann wahrscheinlich in jedem Jahrhundert Nachfolger finden. Es gab immer natürlich Modewellen. Auch in Rembrandts eigener Zeit galt er später als etwas altmodisch. Es kam der französische Klassizismus mit den glatten, sehr fröhlich farbigen Gemälden, die ganz andere Themen auch aufgriffen, aber sein Vermächtnis zeigt sich in jedem Jahrhundert und das ist, denke ich, das Zeichen eines wirklich großen Künstlers, der nicht nur Anhänger hatte, aber der bis heute eigentlich zeitlos ist. Wir kennen Aussagen von Vincent van Gogh, der begeistert vor den Bildern von Rembrandt stand und sie als Mysterium betrachtet hat. Auch tschechische Künstler wie Emil Filler setzten sich mit Rembrandt auseinander und ich glaube, das wäre eine sehr lange Liste der Künstler. Aber
wie kann man sich die Werkstatt von Rembrandt vorstellen? Hat er irgendwie um sich so begabte junge Künstler gesammelt und dann einige von ihnen weiter gefördert in seiner Werkstatt?
Also wir wissen heute von ungefähr mehr als 50 Schülern, die Rembrandt ausgebildet hat, 50 namentlich bekannte Schüler. Es ist natürlich, es gab auch Lehrlinge, die sich zum Beispiel nur mit Zeichnen beschäftigt haben in damaliger Zeit, von denen vielleicht auch gar kein Werk erhalten geblieben ist. Was wir auch wissen, ist, dass Rembrandt schon eine sehr gewisse Auswahl getroffen hat. Es war sehr teuer, bei ihm zu studieren. Also es war damals ja so, nicht, dass der Meister den Lehrling bezahlt, sondern der Lehrling den Meister. Und wir wissen, dass Rembrandt zum Teil 100 Gulden jährlich für die Ausbildung verlangt hat. Das war schon ein hoher Preis. Ungefähr kann man sagen, dass mit 200 Gulden pro Jahr eine vierköpfige Familie leben konnte. Also das war schon eine gewisse Auswahl. Und das ist natürlich alles Theorie, aber ich denke mir so, dass auch wirklich nur Eltern investiert haben, die davon überzeugt waren vom künstlerischen Talent ihres Sohnes. Der Verbleib in der Werkstatt bei Rembrandt war ganz unterschiedlich. Da gibt es eigentlich keine festen Lehrzeiten, wie man sich das heute vorstellt, mit einem Examen. Und es gab auch Künstler, die nur kurze Zeit bei ihm nachgewiesen sind, die dann weiterreisten. Aber seine Anziehungskraft war enorm. Das kann man an den Zahlen ablesen.
Die Ausstellung im Prager Palais Sternberg ist noch bis zum 27. Mai dieses Jahres zu sehen und wird durch ein reichhaltiges Begleitprogramm ergänzt. Damit sind wir dann auch heute schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Morgen sind wir wieder, wie immer, um 14 Uhr für Sie da.